Also ich müsste auch nicht hier vorne stehen. Das könnte ruhig ein bisschen so weitergehen noch. Mit Lieder und Anbetung. Das ist so ermutigend und erfrischend, den Blick auf unseren Herrn Jesus zu richten und weg von uns selber. Also da gibt's kaum was Schöneres, also für mich halt zumindest. Gerade, und jetzt kann man deine Veranschaulichung noch ein bisschen ausdehnen, weil unser Leben echt oft so aussieht, auch wie der Würfel das dargestellt hat. Oh, danke. Genau, zeigen wir noch mal her. So sieht unser Leben oft einfach aus, ja? Nicht nur von einer Ewigkeitsperspektive, dass die Sünde in die Welt kam und der Herr mit seiner, Gott in seiner Heilsgeschichte einen Weg ausgelegt hat, damit das geklärt werden kann. Aber unser tägliches Leben sieht, weiß ich nicht, wie es euch geht, bei uns zumindest, sieht oft genauso aus. Und genau das habe ich in letzter Zeit oft oder auch erlebt, diese Art von Leben eben, und die Bibel vergleicht es, also ich denke mal, das repräsentiert so ein bisschen das Durcheinander des Lebens, ja, so ein bisschen das Chaotische vielleicht, das Undurchsichtige, man weiß nicht, wo es lang geht, das ist ein bisschen Chaos, ja, ach, wie kann das gehen, ja, und die Bibel vergleicht das schon auch oft mit der Wüstenwanderung, ja, diese Durststrecken des Lebens, das Chaos, man weiß nicht wohin, man sieht das Ziel nicht, es ist alles ein großes Durcheinander. Und ich weiß nicht, ob ich dafür meine ganze Familie sprechen kann, zumindest für mich, aber ich glaube schon, dass die letzten Wochen uns wir eher alle so gefühlt haben, wie ein großes Durcheinander, weil wir vor kurzem erst von den Philippinen zurückgekehrt sind. Mittwoch haben wir das erste Mal ein bisschen was erzählt, auch von unserer Arbeit und einen Teil von euch gesehen. Und jetzt stehe ich hier und darf zu euch reden. Das ist alles ein bisschen überwältigend und aufregend zugleich, aber auch schön. Und genau, und so sind wir mittendrin in so einer Zeit des Durcheinanders, wirklich. Und ich habe das ganz besonders erlebt, wo ich mit meinem Sohn Elias, da hinten sind wir letzte Woche nach Wien gefahren, gell? Und aus verschiedenen Gründen, auch was seine weitere Ausbildung, einen weiteren Weg betrifft. Und was man da gesehen, oder ich, jetzt für mich persönlich, was ich da gesehen habe, erlebt habe, die Wohnung, die wir uns angeschaut haben, für uns dann später. Also das Gesamtpaket hat mich sehr überwältigt und ich war so wahnsinnig durcheinander und so aufgelöst in meinem Herzen und so unruhig und so eben genauso wie dieser Würfel, ja, so chaotisch hat man sich gefühlt und dachte, was ist hier los, Gott? Und an dem letzten Sonntagmorgen eigentlich, wo wir in Burgstedt waren, kam, habe ich zum Herrn so gesagt, ja, was los? Wieso geht's mir so? Und dann kam prompt dieser Gedanke Unglaube. Ja, da oben steht das große Poster, haben wir so ein großes Poster an der Wand. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Ja, Markus 9, das kennen viele. Und daher hat man das einfach so, das war mir so, ja, Unglaube. Als Christ? Unglaube ist doch nur was für Ungläubige, aber nicht für Christen, oder? Für mich zumindest spielt es ja eine große Rolle. Und Gott hat meinen Blick auf den Hebräerbrief gerichtet und da werden wir heute ein bisschen was lesen davon. Es soll nämlich um diesen Unglauben gehen, der in der Wüste des Lebens Fuß fassen kann, wenn wir eben nicht aufpassen. Und Hebräer 3, 4, 5 eigentlich. Also wir schauen uns heute drei Kapitel an, keine Sorge, wir werden das nicht übertreiben. Wir werden das natürlich nur im Überblick ein bisschen uns anschauen. Aber eine Passage möchte ich trotzdem lesen, weil das so ein bisschen das der Kern der ganzen Sache ist. Also lesen wir gemeinsam Hebräer 3, die Verse 7 bis 19. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie in die Irre, mit dem Herzen, Irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen können? Wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. So sehen wir, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Der Abschnitt, der Hebräerabschnitt hier, Kapitel 3, 4 und 5, gehört gedanklich zusammen. Der Schreiber des Hebräerbriefs beginnt damit im Kapitel 3 und sagt: Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses Jesus. Der treu ist dem, der ihn bestellt hat. Und dann er vergleicht er mit Mose. Und wir wissen, der Hebräerbrief ist an die Hebräer geschrieben, an Juden geschrieben, die auch unter Verfolgung und Anfechtung zu leiden hatten, die viel auszuhalten hatten in einer Zeit, wo sie wegen ihres Glaubens verfolgt wurden, von anderen Juden und von Heiden gleicherweise. Und wo die Gefahr bestand, wegzugehen davon. Und sagt, ach, das ist mir nichts, das ist mir alles zu heiß. Ja, und wieder zurückzugehen zu den Dingen, vielleicht des Judentums, um weniger Anfechtungen zu erleben zu müssen. Und der Hebräer Briefschreiber sagt ihnen, es gibt nichts Besseres als Jesus. Es gibt in Wirklichkeit nichts anderes als Christus. Und von ihm weggehen wäre einfach der größte Fehler, den man machen kann. Und ich habe aber leider in meinem Leben oft feststellen müssen, dass sich eben dieser Unglaube breit macht, dieses Weggehen vom Herrn im Herzen, weil das Leben oft so chaotisch ist eben, weil die Wüste brennt. Und so sehen wir hier in diesem Abschnitt drei Dinge, die ich einfach mal betonen will. Da ist natürlich viel drin. Und das Kapitel 3 grundsätzlich beschreibt uns die Gefahr der Wüste. Ja, das ist eben der Unglaube. Diese Gefahr, die in der Wüste lauert. Der Unglaube, der da eben sich ausbreiten kann. Ja. Und im Kapitel 4 zeigt uns der Hebräerschreiber einen Weg hinaus aus dieser Misere mit dem Unglauben. Er zeigt uns den Weg in die Ruhe, wie das gehen kann. Und im Kapitel 5 zeigt er uns dann das Vorbild für unsere Wüstenwanderung, was eben der hohe Priester selbst ist. D.A. Carson und Doug Moe beschreiben diesen Abschnitt aus Jesus, der barmherzige hohe Priester. Und hoffentlich werden wir sehen auch, warum das eine gute Beschreibung ist. Aber lass uns zuerst mal gleich auf diesen Abschnitt schauen, den wir gelesen haben. Diese Gefahr des Unglaubens, die einfach da sein kann. Und wo der Schreiber hier sagt, deshalb, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und dieser Abschnitt ist grundsätzlich eine Interpretation vom Psalm 95. Wir könnten jetzt dahin gehen und das alles lesen. Das schaffen wir alles nicht von der Zeit. Aber es ist eine Erklärung von diesem Psalm 95. Und da ging es eben darum, dass das Volk Israel sich erbittert hat. Da gab es kein Wasser und sie waren bitter. Dann gab es kein Essen und sie haben in Unglauben reagiert. Und der ständige Weg, den die Israeliten gegangen sind, war gezeichnet von diesem Unglauben. Obwohl Gott ihnen so viele Beweise schon geliefert hat, dass sie eigentlich Grund genug hätten zu glauben. Und doch macht sich in dieser Wüste, in der Hitze des Gefechtes, inmitten der Anfechtungen, des Chaos, der Unklarheiten, dieser Unglaube breit. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir dann auch sagen, ja, sie müssten alle froh sein und immer glauben und alles wird gut. Das sind Zeiten, das sind Schwierigkeiten, das sind Härten des Lebens, die eintreten, die einen ins Wanken bringen und wo Unglaube auch eintreten kann. Aber was das Problem ist, was er hier sagt, ist, verhärtet eure Herzen nicht. Diese Konsequenz des Unglaubens, diese Herzenshärte, die daraus entstehen kann. Und deswegen ist dieser Unglaube, der sich breit machen kann, wirklich eine Gefahr. Und ich sage das mehr so als eigenes Zeugnis auch, was ich selber so oft an mir erlebe und hoffe, dass darin auch ein bisschen eine Ermutigung für euch drin ist. Jedenfalls ein Kernvers hier, den wir sehen, ist hier in Vers 12, wo der Schreiber dann sagt, seht nun zu, Brüder, dass nicht in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Und da sehen wir schon ganz klar, dass der Hebräerschreiber die Brüder, natürlich auch die Schwestern, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Christen, der Hebräer vielleicht im Besonderen hier, anspricht und sagt, schaut, dass nicht in euch, ihr, die ihr schon grundsätzlich gläubig seid, sich nicht ein Herz des Unglaubens breit macht, weil nämlich, wie er sagt, dadurch eine Herzenshärte entstehen kann. Und ich habe ja ein gutes Zitat gefunden von Fritz Laubach aus der Wuppertaler Studienbibel. Und der sagt in dem Zusammenhang, Unglaube und Ungehorsam lauern auch auf der Schwelle zum Herzen des Gläubigen. Also nicht nur der Ungläubigen, sondern auch der Gläubigen. Ja? Und er sagt weiter, mit jedem Nein, dass wir dem Worte Gottes entgegensetzen, wird unser Herz um einen Grad härter und unempfänglicher für die Wirkung des Heiligen Geistes. Das hat mich total getroffen. Jedes Nein, das ich dem Wort entgegensetze, dass er grundsätzlich Unglauben entspringt, ja, wird das Herz um ein bisschen härter und unempfänglicher für die Wahrheiten Gottes. Und da habe ich mich überführt gefühlt. Wie oft sage ich, nein, in unseren eigenen Schwierigkeiten. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen, wie soll das gehen? Jetzt sind wir dann nach Wien und ach, das geht alles überhaupt nicht. Und die Familie, die man als Vater vielleicht eine besondere Verantwortung fühlt, auch wenn man so viele Fragen hat. Und die letztendlich dann, die man oft mit einem Nein beantwortet, obwohl Gott sagt, ja, er hat alles im Griff, er hat alles in Kontrolle. Und so oft ertappe ich mich dabei, dieses Nein auszusprechen. Und ich muss mich ehrlich sagen, das ist echte Gefahr, dass man dann nicht wirklich dann eine gewisse Härte gegenüber Gott auch entwickelt und sagt, ah, das wird sowieso alles nichts, schauen wir halt mal. Ja, aber das kann auch oft sehr geistlich klingen, ja, wir schauen mal, was Gott für uns hat. Aber eigentlich glaubst du das eh nicht, dass Gott überhaupt irgendwas für dich hat. Ja, so ging es mir halt, muss ich ehrlich zugeben. Ja, aber genau davor warnt eben der Schreiber des Hebräerbriefs hier. Das Volk Gottes auch, die hatten die Wunder Gottes gesehen und die waren auch vor schwierigen Situationen. Überleg dir mal, du bist in der Wüste, hast nichts zu trinken. Das ist ein Problem. Das geht nicht lange gut. Ja, das sind wirkliche Probleme. Da kann man nicht sagen, ach, das ist Blödsinn, ja, ist ja nichts. Ja, das ist echt ein Problem. Aber wie reagiere ich drauf? Und sie reagierten eben mit Unglauben drauf. Und lesen wir weiter da, Vers 18 und 19 wird, interessanterweise wiederholt er das nochmal, ja, der Schreiber hier. Bis 14 geht das und dann fängt er nochmal davon an, einfach um das zu betonen, wie wichtig das ist, dass wir das verstehen. Dann sagt er in Vers 18 nochmal, welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leibe in der Wüste fielen, welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und so sehen wir, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Und wir sehen hier auch in diesem Abschnitt weiter unten noch, dass der Schreiber hier den Ungehorsam und Unglauben fast synonym benutzt. Ja, der Unglaube, das ist fast das Gleiche wie der Ungehorsam. Weil wenn ich nicht glaube, dann gehorche ich auch nicht. Ja, wenn du mir sagst, da hinten um die Ecke ist ein Bäcker, kauf mal 3 Semmeln und ich glaube dir nicht, dass da ein Bäcker ist, ja, dann werde ich nicht hingehen. Ja, der Ungehorsam hat immer, der Unglaube hat immer diesen Ungehorsam zur Folge. Und der Schreiber hier benutzt das fast synonym, wie wir in diesem Vers 18 und 19 auch gesehen haben. Ja, und ich habe ja auch, also ein weiterer Ausleger, den ich gefunden habe, der Hamilton Smith, sagt hier zu dieser Stelle auch, dass wir, so lernen wir hier, dass die Wurzel ihrer Sünde Unglaube war. Ja, das können wir ja so sehen. Der Unglaube überließ sie ihren Sünden und die Sünden verhärteten ihre Herzen. Dachte auch, ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ja, der Unglaube überlässt mich meinen Sünden. Er überlässt mich einfach meinen natürlichen Lauf der Gedanken. Er bringt nicht Wahrheit hinein und fordert diesen normalen, fleischlichen, sündigen Lauf des Verhaltens und Gedanken heraus. Der Unglaube lässt dem einfach ihren Lauf. Und im Unglauben lasse ich dem einfach seinen Lauf. Ja? Und das natürlich führt dann eben zu diesem verhärteten Herzen. Und was wir hier lernen, und das ist so ein bisschen der erste wichtigste Punkt hier, den ich vielleicht uns, oder den ich selber gelernt habe, oder dabei bin zu lernen, wo der Herr mich wirklich herausgefordert hat. Es gilt zu verstehen, das Problem ist nicht die Wüste, das Problem ist mein Unglaube. Die Wüste ist nicht das Problem. Die Schwierigkeiten des Lebens, der chaotische Würfel hier, ist nicht das Problem. Meine Antwort drauf ist das Problem. Mein Unglaube, der als Antwort dasteht, wenn ich im Unglauben antworte, das ist das Problem. Und Entschuldigung, ich habe hier einige Quotes, aber das ist einfach so gut, was manche andere schreiben. Wieder der Herr, der Fritz Laubach schreibt hier nochmal, der Schreiber will den Ungläubigen die erneute Bekenntnis und Verfolgung entgegenstehen müssen, bewusst machen, dass die entscheidenden Gefahren für das Glaubensleben nicht von außen, sondern von innen her aus unserem eigenen Herzen kommen. Ja, das ist genau das. Die entscheidenden Gefahren in der Wüste. Die Gefahr ist nicht, dass der Umstand schwierig ist. Der ist schwierig. Das wollen wir nicht verschönigen. Und sagen, ach, sehr wurscht. Gar nicht. Das ist schwierig. Es ist hart. Das wollen wir einfach akzeptieren. Aber die Gefahr geht nicht aus diesem Umstand aus, sondern, wie eben Laubach hier sagt, aus meinen eigenen Herzen, von innen heraus. Da kommt die wirkliche Gefahr. Wenn ich im Unglauben darauf antworte. Und das hat mich so getroffen und wirklich auch, wo ich einfach viel dann drüber nachdenken musste, und ich habe da ein bisschen auch geschmökert, und da ist mir auch ein Beispiel eingefallen von einem gewissen Viktor Frankl, der ein österreichischer Jude war, der 1905 geboren, 1997 gestorben, der eben im Konzentrationslager war während des Zweiten Weltkriegs. Ja? Und der Umstand, warum er da hineinkam, ist unglaublich. Der war ein Psychologe und Psychotherapeut und hätte vor Beginn des Zweiten Weltkriegs ein Visum gehabt in die USA. Der Krieg stand vor der Tür, er wusste genau, hier ist der Krieg. Ja, der kommt. Und er hätte nach die USA gekonnt, hat er eben Einladung gekriegt aufgrund seiner Lehrtätigkeit und seiner Forschungstätigkeit. Und dann hat er aber bei irgendjemand auf einem Stein eine Nummer eingraviert gesehen. Und da stand die Nummer 4. Und er hat seinen Freund da gefragt, ja, was ist das, was bedeutet das? Und er sagt, das ist das vierte Gebot in der Bibel. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und dann ist ihm das wie Schuppen von Augen gefallen und sagt, wow, ich gehe jetzt nach USA und meine Eltern, die alt sind und gebrechlich, werden hier den Krieg und wahrscheinlich ziemlich sicher dem Tod überliefert, ja, weil sie alle eben Juden waren. Und er hat sich entschieden zu bleiben in Wien oder wo er damals halt war. Und ist ins Konzentrationslager gekommen natürlich aufgrund dieser Entscheidung und hat da natürlich furchtbare Zeiten erlebt, die er in diesem Buch Trotzdem Ja zum Leben zusammengefasst hat. Und da sagt er was ganz Wichtiges und das passt genau in diese Stelle hinein. Und das lese ich jetzt vor wieder. Er schreibt vom Konzentrationslager und sagt, wer von denen, die das Konzentrationslager erlebt haben, wüsste nicht von jenen Menschengestalten zu erzählen, die da über die Appellplätze oder durch die Baracken des Lagers gewandelt sind, hier ein gutes Wort, dort den letzten Bissen Brot gespendet, und mögen es auch nur wenige gewesen sein. Sie haben Beweiskraft dafür, dass man den Menschen im Konzentrationslager alles nehmen kann. Nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und es gab ein so oder so. Aber überleg dir das mal. Das sagt dir jemand, der im Konzentrationslager ist. Es gibt ein so oder so. Ich kann so darauf reagieren, auf meinem Umstand oder so. Ich kann im Unglauben, jetzt wieder zurück zu unserem Thema hier, ich kann im Unglauben darauf reagieren, auf das, die Schwierigkeit des Lebens, das Chaos im Frankreich-Einfall, Konzentrationslager, bei uns gerade die chaotischen Umstände, Umzug, irgendwie in der Luft hängen, keiner weiß was. Du kannst selber einfüllen, was gerade dein chaotischer Würfel ist im Leben. Aber es gibt ein so oder so. Das ist der Punkt hier. Ja, es gibt immer diese Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und das ist diese Grundidee hier. Die Wüste ist nicht schuld. Der sagt sogar, das Konzentrationslager ist nicht dran schuld, an meinem inneren Zustand. Ich kann mich so oder so entscheiden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wir sehen, es gibt die Möglichkeit, gerade wir Christen, die wir den Heiligen Geist haben, haben wir ganz andere Kraftquelle, von der wir beziehen können, um eben diese richtigen Entscheidungen zu treffen. Und und in unserem Fall genauso. In den Schwierigkeiten gibt's immer 100 Mal am Tag kann ich diese Entscheidung treffen, mich so oder so zu entscheiden, im Unglauben oder im Glauben. Und ich habe dann auch ein Gedicht gefunden von A.B. Simpson, der auch auf diese Stelle sich bezieht. Das ist ein englisches Gedicht und mein Sohn Lukas hat es auf Deutsch übersetzt, der kann das besser als ich. Und ich lese das kurz vor. Sie kamen an die Tore Kanaans, doch traten niemals ein. So nah am Land der Fülle, doch verendet in Sünde Pein. So erreichen auch wir den Ort, wo Wege sich entzweien. Ein Weg führt in die Fülle, der andere zum Herz aus Stein. Da ist einfach was dran, liebe Geschwister. Deswegen die Ermahnung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht durch den Unglauben. Und das sind, wie gesagt, nicht nur die einmaligen großen Entscheidungen, das sind die vielen kleinen täglichen Entscheidungen, die sich zusammen sammeln und dann große Entscheidungen oder große Konsequenzen haben. Ja, wie gesagt, mit jedem bisschen kann ich mein Herz verhärten. Oder im Gegenteil, mit jedem bisschen, wo ich Gott glaube und Ja sage zu ihm, zu seinem Wort, kann ich in Gemeinschaft mit ihm durch den Tag gehen und ich rede zu mir selber, weil ich eben das erlebt habe, dass dieser Unglaube sich breit gemacht hat oder breit machen kann. So schnell geht das. Ja. Und deswegen ist dieser sehr, denke ich, ja, ich glaube für uns alle eine wichtige Warnung, dass wir diesen Weg wählen, der in die Fülle führt und nicht den, der zum Herz aus Stein führt, weil es gibt ein so oder so in diesen vielen täglichen Entscheidungen und Herausforderungen in diesen Wüsten, in denen wir leben. Ja, indem man nicht verleugnen muss, sondern sich fragen muss, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wie denke ich jetzt darüber nach? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt in diesem ersten Abschnitt hier, in dieser Ermahnung hier. Und das Ziel der ganzen Sache, das, was irgendwie worauf es hinausläuft, führt uns jetzt irgendwie zu diesem nächsten Punkt im Kapitel 4. Und wie gesagt, ich fasse das nur kurz zusammen. Ihr kennt vielleicht das Kapitel 4 vom Hebräerbrief, da geht es sehr viel um diese Ruhe. Ja, wo er sagt, ich lese nur die ersten Verse, wo er sagt, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa während die Verheißung in seine Ruhe einzugehen. Er redet ja davon, sie konnten nicht in die Ruhe gehen, ja, wegen ihres Unglaubens. Und da sagt er jetzt, schau mal, wir, während diese Verheißung in die Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn solange auch uns die gute Botschaft verkündigt worden, auch uns ist die gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Und das ist genau wieder dieser Schlüssel. Du kannst das Wort hören. Du kannst alles wissen über Gott.
Du kannst das alles schon mal gehört haben. Du kannst auch ganz theologisch reden können und alles. Aber wenn sich das nicht mit deinem Glauben verbindet, wenn es da keine Verbindung gibt, so ein Haken irgendwie, ja, wie ein Karabiner beim Klettern, du hakst es ein und es ist fest. Wenn es diese Verbindung nicht gibt, dann nützt dir das gehörte Wort gar nichts. Ja. Und das müssen wir erstmal auch festhalten, dass es wirklich dieser Glaube wieder, der Kern der Sache ist, immer wieder. Oder eben Unglaube im anderen Fall. Ja. Und dann lesen wir eben weiter hier in Vers 11. Dann lesen wir Vers 10. Denn wer in seine Ruhe, also er redet hier von dieser Sabbatruhe, von dieser Ruhe, in die wir eingehen können, wenn wir glauben. Und er sagt hier, wenn wir das schaffen, wenn wir in diese Ruhe eingehen, sagt er dann in Vers 10, denn wer in seine Ruhe, also die Ruhe von Gott, eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Natürlich gibt's hier auch wieder eine ewige Dimension. Ja, in unserem Christenleben, wir werden mal in diese ewige Ruhe Gottes eingehen. Ja, von dem ist ja sicher auch die Rede. Aber im unmittelbaren Zusammenhang mit der Wüstenwanderung und den Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens, von dem er hier auch redet, ja, diese Schwierigkeiten, die auftreten können, gibt's auch eine Ruhe, die wir erleben können in unserem Alltag. Und Augustinus hat das wunderbar zusammengefasst, Augustinus von Hippo, in seinen Confessions, der sagt zu Gott hier, du hast uns für dich selbst geschaffen und unser Herz ist rastlos, bis es bei dir zur Ruhe gefunden hat. Genau das meint diese Stelle hier. Unser Herz ist rastlos und ruhelos. Ja, es wird immer machen und schaffen und irgendwas tun. Aber es wird nicht zur Ruhe kommen, bis es in Christus, in Gott, zur Ruhe gefunden hat. Jesus sagt selber, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Ja, davon ist nicht nur die ewige Ruhe gemeint, sondern auch die innere Ruhe des Herzens, dass man wieder zurückkommt zu einem geordneteren Würfel hier. Ja, auch im Alltag. Und genau darum geht's. Der ist zur Ruhe gelangt von seinen Werken, dieses Schaffen, dieses Denken, immer dieses Problem jetzt lösen zu wollen. Wie kann das jetzt gehen, gleich eine Antwort haben zu müssen? Mir geht's halt oft so. Das verursacht so eine Unruhe. Und Gott will oft, dass wir einfach alles loslassen. Und dann fühlt sich's oft an, als wärst du im freien Fall. Und du hast keine Antworten mehr. Du weißt auch den Weg nicht und du hast keine Ideen mehr. Du lässt einfach nur los und bist wie im freien Fall. Aber Gott sagt, dass unter dir die ewigen Arme sind. Die sind einfach unter dir. Ja. Und da gibt's ja diesen Vergleich. Wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das ist wirklich so. Und gerade dazu fordert uns der Glaube heraus. Sag, glaubst du Gott? Ja, dann lass jetzt einfach los. Und dann bist du halt im freien Fall. Ja. Und das ist dieses zur Ruhe gelangen von den eigenen Werken. Aufhören. Einfach nicht mehr weitermachen in der Richtung, in den Gedanken oder wie immer das sich auch manifestieren mag. Und das ist diese Herausforderung, vor der wir stehen und zu der nur eben dieser Glaube uns führen kann. Unglaube wird dich niemals in so eine Ruhe führen. Das geht überhaupt nicht. Ja, haben wir schon gesagt. Und deswegen die Aufforderung hier in Vers 12. Zwei Aufforderungen lesen wir hier. Die eine hier in Vers 12. Und zur nächsten kommen wir gleich. Aber erstmal hier, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams oder eben Unglaubens falle. Er sagt, lasst uns eifrig sein, Geschwister, lasst uns ermutigen. Wie er vorher sagt, das in 3 Vers 12 sagt er, deswegen ermutigt euch, Brüder. Oder Schwestern, jeden Tag, solange es heute heißt. So wie hier eben. Lasst uns eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Ja, das sollen wir doch jetzt wieder. Und das ist fast ein bisschen ein Widerspruch. Erst sagt er, der ist in Ruhe gelangt von seinen Werken. Hör auf, keine Werke. Und jetzt soll ich auf einmal eifrig sein. in seine Ruhe einzugehen. Ja, wie geht das denn jetzt? Ja? Und wenn wir weiterlesen, ist die Antwort dann so am Ende von Kapitel 4 dann. Und die ist eben zweiteilig, diese Antwort hier. Der erste Teil ist das Wort Gottes selbst. Ja? Die Wahrheit selbst. Das Wort Gottes ist lebendig und zweischneidig. Und es schneidet durch Mark und Bein. Und es sagt dir die Wahrheit über dich und über Gott, die wir wieder neu glauben dürfen. Und zum anderen, im Kapitel 4, am Ende von Kapitel 4, wir haben diesen großen, barmherzigen, hohen Priester, Jesus Christus, der selbst durch die Himmel gegangen ist, wie hier steht, der eben auf die Erde gekommen ist und eben auf dieser Erde gelebt hat, mit allen Schwachheiten gezeichnet war und in gleicher Weise, wie hier steht, wie wir versucht worden ist, jedoch ohne Sünde. Er weiß genau, wie es dir geht in den Schwachheiten. Und deshalb, weil er das so genau weiß, er weiß genau um das Chaos in deinem Leben Bescheid. Er hat ja selber viel davon erlebt. Er hat nur immer im Glauben und Gehorsam darauf reagiert. Und deshalb das nächste, lasst uns hier in Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und da ist mir so gekommen, wieso rechtzeitige Hilfe? Kann es auch eine Hilfe kommen, die zu spät ist? Wieso rechtzeitig? Und im Zusammenhang mit Kapitel 3 macht das voll Sinn. Weil der Hebräerbriefschreiber fordert uns auf, sofort zu Jesus zu rennen, bevor sich dieser Unglaube breit macht. Weil wenn sich mal der Unglaube breit macht und der Herz verhärtet in einem gewissen Gebiet vielleicht oder härter wird, ist es viel schwieriger. Und bevor das passiert, damit wir eben diese rechtzeitige Hilfe kriegen können, bevor sich hier großartige Unglaube und Verhärtung einstellt, soll man zu Jesus rennen. Zum Thron der Gnade, zur rechtzeitigen Hilfe. Dass der Herr durch sein Wort, durch seine Wahrheit zu uns reden kann, wir uns berichtigen, belehren, korrigieren lassen und eben diese rechtzeitige Hilfe empfangen, damit wir diesen Weg des Glaubens nicht verlassen. Ja, das ist der Weg, der zum Herz aus Stein führt, eben nicht beschreiten, sondern den anderen, der in die Fülle führt. Und zum Schluss jetzt nur noch ganz kurz, wollen wir uns schon noch kurz einfach das Vorbild anschauen, das wir haben. In diesem Prozess ist schon kurz angedeutet hier in 4, dass der hohe Priester selbst, Jesus Christus, der durch die Himmel gegangen ist, hat uns das alles vorgelebt. Und diese Verse in Kapitel 5, die sind für mich immer wieder, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ich lese einfach vor, Vers 7. Dieser hohe Priester, ja? Der barmherzige hohe Priester, Jesus Christus, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Jesus Christus hat in den Tagen seines Fleisches, in seinem menschlichen Dasein auf dieser Erde hier, das meint das, ja, mit Bitten und Flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus den Toten erretten kann. Jesus selbst ist hinzugetreten zu diesem Thron der Gnade. Überleg dir das mal. Wie oft sagt Jesus in der Bibel zu seinen Jüngern, ich ziehe mich mal zurück zum Beten. Und hier kriegt man einen kleinen Eindruck, was da abgegangen ist. Wenn Jesus sagt, ich ziehe mich zurück zum Beten. Wir wissen es nicht, aber das ist ein Hinweis, dass er unter anderem sicher auch Bitten und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht hat, der ihn aus dem Tod erretten kann. Jesus selbst ging vor seinen Vater auf die Knie. Ja, was denkst du, dass wir anders was anders machen können, außer genau das? Was denkst du, wer wir sind, dass wir dann irgendwie denken, oh, wird schon alles irgendwie werden? Wenn unser großes Vorbild, der barmherzige hohe Priester, selbst vor den Thron der Gnade ging, während seines Lebens auf der Welt, der hat natürlich nie um Sündenvergebung oder was beten müssen, wie wir, oder was, ja, sondern Er hat genauso gelitten. Und das lesen wir im nächsten Vers. Schau. Und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Ist das nicht unvorstellbar, dass der Schöpfer und Beherrscher dieses Universums Gehorsam lernen musste? Was heißt das? Wieso muss Jesus Gehorsam lernen? War er ungehorsam? Natürlich nicht. Ja, wir lernen Gehorsam, wir erziehen unsere Kinder oder der Herr uns von ungehorsam zu mehr und mehr und mehr Gehorsam. Weil unser Herz eben leider, ja, der Würfel, nicht, chaotisch ist. Und wir brauchen das. Christus war nie ungehorsam. Aber, und das sagt eben der Smith, sagt das auch so in seinem Kommentar, das fand ich interessant. Jesus war der ewige Herr und Herrscher. Er war der Befehlshaber. Er hat bis jetzt nur Befehle erteilt. Ja, und hier auf der Erde musste er oder durfte er danach den Anweisungen des Vaters gehorchen. Und das Lernen von Jesus bestand darin, mehr und mehr zu erfahren, was es bedeutet, zu gehorchen, die Kosten des Gehorsams zu erleben, die mehr und mehr, die immer teurer wurden und ihn letztendlich sein Leben gekostet haben. Ja, in dem, was er litt, hat Jesus erfahren, was es bedeutet, hundertprozentig zu gehorchen. Und der Anspruch des Gehorsams wurde immer mehr. Ja, und deswegen lernte er in dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet, perfekt gemacht, weil er ja perfekt ist und ans Kreuz gegangen ist, wie wir uns erinnert haben, ist er eben der Urheber ewigen Heils für uns geworden. Und hat eine ewige Erlösung für uns erwirkt und ist nun dieser barmherzige hohe Priester, zu dem wir rennen können in Zeiten der Not und des Durcheinanders in unserem Leben. Und er ist eben dieser hohe Priester nach der Ordnung Melchisedek, steht hier. Er ist König und Priester zugleich und er vertritt uns vor Gott. Und zusammenfassend jetzt vielleicht, wenn wir durch diese chaotischen Zeiten des Lebens durchgehen, ist die Gefahr des Unglaubens einfach da. Die ist da. Und das Problem ist nicht das Chaos oder die Wüste oder die Situation, sondern der Unglaube, ja, der sich einschleichen kann. Und zur Rechtzeit, um dafür oder dagegen rechtzeitig Hilfe zu erhalten, haben wir die Freimütigkeit, zu unserem barmherzigen hohen Priester zu rennen, um eben rechtzeitig Hilfe zu bekommen, weil er unser Vorbild ist, weil er selber mit Tränen vor Gott stand und Gehorsam gelernt hat und eben dieser barmherzige hohe Priester für uns wurde. Amen.